Wir setzen uns hier auseinander mit 100 Jahre Kapp-Putsch, mit der Abwehr des Kapp-Putsches durch den größten und auch einzigen Generalstreik in der deutschen Geschichte, an dem 12 Millionen Menschen beteiligt gewesen sind. Auseinandersetzungen und Kämpfe, die auch ihre Spuren in der Stadt Halle hinterlassen haben. Wir wollen jetzt aber sozusagen nochmal den Abbieger machen und von Halle zum Ruhrgebiet schauen. Zunächst würde ich erstmal schauen, sozusagen, ob alle Gesprächspartner wieder in der Konferenz drin sind. Alle mal kurz zu Wort melden.
Hallo.
Klaus muss sozusagen noch reingestellt werden. Dann sozusagen würde ich schauen, ob der gleich hier wieder dabei ist. Die Technik kümmert sich drum und würde Bernd einfach zunächst nochmal fragen. Wir haben ja im Gespräch eben auch so Halle, den mitteldeutschen Raum so ein bisschen charakterisiert. Auch das Ruhrgebiet ist quasi ein Zentrum von Industrie. Was kannst denn du sagen zu den besonderen Ausgangsbedingungen dort? Wie stellt sich Arbeiterbewegung dort dar?
Ja, dort, man könnte viele Vergleiche auch mit der Gegend hier anstellen, mit auch im Ersten Weltkrieg, vor allen Dingen durch dieses Hindenburg-Programm, dann also im Zuge der totalen Kriegsführung besonders aufgebaut. Viele auswärtige Leute, die dort auch hinziehen, aber das Wesentliche für 1920 ist im Grunde genommen, dass es hier wieder ein Zusatzprotokoll zum Versailler Vertrag gibt. Das heißt, auch das Ruhrgebiet soll entmilitarisiert werden. Das heißt, die deutsche Administration, vor allen Dingen das Militär, hat keinen direkten Zugriff auf das Ruhrgebiet. Es stehen ein paar Sicherheitspolizisten da, aber die Reichswehr selbst muss erst die Entente praktisch um Erlaubnis fragen, dass sie, ob sie da einmarschieren darf, dass sie da managen darf. Und in dieser Situation sozusagen ist es dann möglich, dass sich dieser Aufstand da eben besonders darstellen kann, weil die keinen direkten Zugriff haben.
Mhm. Ich vermute, dass das Piepen bedeutet hat, dass Klaus Gietinger wieder am Telefon ist. Ist das richtig?
Ja, ich bin wieder da.
Ja, genau. Wir sind gerade schon dabei, quasi zu besprechen, wie sich sozusagen der Kapp-Putsch darstellt in diesem Ruhrgebiet. Vielleicht können wir genauso ähnlich vorgehen, wie wir in Halle vorgegangen sind und uns das so ein bisschen vorstellen. Klaus, was kannst du denn sagen, wie diese Nachricht da im Ruhrgebiet angekommen ist, auf was für eine Stimmung sie dort gestoßen ist und wie der Putschvorgang dort aufgenommen worden ist?
Ja, das Ruhrgebiet ist natürlich auch ein Gebiet, was besonders hart, in dem besonders harte Bedingungen waren. Ja, dieses Arbeiten da in Schacht, das war ja besonders schwer und die waren auch relativ schlecht versorgt. Das heißt also, im Ruhrgebiet gab es eine relative Radikalisierung. Ja. Und natürlich wurde der Putsch sofort mit einem Generalstreik beantwortet. Und es ging dann natürlich weiter, dass der General Watter, der da zuständig war, der in Münster saß und zuständig war für das rheinisch-westfälische Industriegebiet, dann da sofort auch Freikorps reingeschickt hat. Das war das Freikorps Lichtschlag, was im Volksmund Totschlag hieß, was schon ein Jahr vorher gewütet hat im Ruhrgebiet. Und jetzt passiert etwas, was bis dahin nicht passiert ist, dass die Arbeiter auch mal in Anführungszeichen gewinnen. Ja. Sie haben also in Wetter gab es, einen kleinen Ort, gab es sozusagen die erste Auseinandersetzung und da sind mehrere Abteilungen dieses Freikorps Lichtschlag gescheitert, weil die Arbeiter haben sich da tatsächlich von unten und ganz spontan organisiert und haben sich auch bewaffnet und sind mit Straßenbahnen und mit allen möglichen Verkehrsmitteln, zum Teil auch zu Fuß, mit dem Fahrrad dahin geeilt und haben da dieses Freikorps entwaffnet und verjagt. Und da gab es natürlich auch schon die ersten Kämpfe.
Du sprichst jetzt quasi schon an, diese spontane Bewaffnung von unten. In dem Untertitel deines Buches ist ja auch sozusagen etwas Besonderes benannt, was eben dieses Ruhrgebiet betrifft, nämlich die Rote Ruhrarmee. Was kannst du denn dazu sagen? Wie findet sich diese Rote Ruhrarmee zusammen? Wie organisiert sie sich letztlich?
Ja, also so hat man die natürlich erst später genannt. Die haben sich dann selber erstmal als Rotgardisten bezeichnet. Und das war tatsächlich, waren das welche zum großen Teil USPD und KPD, aber es waren auch welche aus der SPD dabei. Zum Teil, also bis zum Putschende, auch einige Bürgerliche. Und was man nicht vergessen darf, der Syndikalismus war ziemlich stark im Ruhrgebiet. Also im Westen des Ruhrgebiets gab es auch eine ganze Menge Syndikalisten, also Anarcho-Syndikalisten, die natürlich auch besonders radikal waren. Und das Verrückte ist, die haben sich jetzt alle spontan zusammengeschlossen, haben also diese Spaltung erstmal vergessen gemacht und haben diese Freikorps bekämpft. Ja.
Du hast die Anarcho-Syndikalisten genannt, da würde ich auch Bernd gerne nochmal fragen. Ja, sozusagen, wir kennen heute die FAU, die Freie Arbeiterinnenunion, die auch auf diese ursprünglichen anarcho-syndikalistischen Konzepte zurückgeht. Ja, was kann man dazu sagen? Was waren das für Konzepte, die da sozusagen in den 1920er Jahren vertreten gewesen sind? Was hieß Anarcho-Syndikalismus da?
Ja, ist im Wesentlichen das, was es heute auch noch heißt. Eine Partei gründen, sondern man will praktisch aus den Betrieben heraus basisorganisiert praktisch die Betriebe übernehmen und die Gesellschaft in Angriff nehmen, also ohne Partei dazwischen, sondern direkt von der Basis, von den Arbeiter und Arbeiterinnen ausgehend. Und so gibt es ab 1919 gibt es ja die FAUD dann als große Organisation, das heißt, so groß ist es nicht. Es gibt da regionale Zentren. Das Ruhrgebiet wäre eins oder hier in der Gegend wäre Sömmer da zum Beispiel. Da viele Leute, die da eine Rolle spielen. Auch in Erfurt gibt es die FAUD und die FAUD macht also auch mit, obwohl sie eigentlich mit Kommunisten und Sozialisten nicht zusammenarbeiten will. Aber das spielt in der Aktion keine Rolle. Also es gibt dann die Zusammenarbeit schon. FAUD gibt es, wie gesagt, regional, aber es ist im reichsweiten Überblick sozusagen, es ist wirklich noch eine kleinere Splitterorganisation als die KPD zu der Zeit, die im Übrigen auch teilweise in der Zeit von ihren Ansätzen her auch ähnliche Ideen hat.
Nun hatte Klaus ja schon gesagt, dass sozusagen das Ruhrgebiet eines der Beispiele ist, wo die Arbeiter mal gewinnen. Das heißt, zunächst ist es ja möglich, ja sozusagen diese Freikorps-Einheiten da zurückzuschlagen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das Besondere ja auch da, dass dann direkt im Ruhrgebiet auch zur praktischen Sozialisierung übergegangen wird. Klaus, was kann man sich denn darunter vorstellen? Wie ist es dann da abgelaufen? Was hieß da Sozialisierung?
Also meines Wissens wurde da nicht sozialisiert. Also es gab zwar Vollzugsräte, aber die haben sich jetzt politisch erstmal nur beigestellt, haben sozusagen die Verwaltung kontrolliert. Es gab auch Betriebsräte, die haben aber nicht jetzt die Arbeitermacht übernommen und dann gesagt, wie es jetzt läuft im Betrieb, sondern das lief eigentlich erstmal weiter. Die hatten mehr Rechte oder haben sich mehr Rechte erkämpft. Es haben meines Wissens nur ein paar Syndikalisten versucht, von unten zu sozialisieren. Ja. Also das ist ja auch das, was Herr Wagner vorhin gesagt hat. Es ging hauptsächlich jetzt erstmal darum, die Reichswehr zu zerschlagen und da eine neue Organisation, Militärorganisation von unten aufzubauen, von den Arbeitern ausgehend, ja, wie auch immer das jetzt dann aufgebaut ist. Also das war sozusagen das erste Ziel. Und dann war das Ziel der Sozialisierung, was ja auch ein sehr schwammiger Begriff ist, was dann folgen sollte. Ja. Aber es wurde direkt erstmal nicht sozialisiert. Ja.
Wenn es nun also möglich gewesen ist, zunächst erstmal die Freikorps da zurückzuschlagen im Ruhrgebiet, letztlich war es dann auch dort eine militärische Niederlage. Wie ist es denn sozusagen da der sozusagen gelungen, diese Rote Ruhrarmee zu knacken letztlich?
Naja, das ist eine sehr komplexe Geschichte. Es ist natürlich so, dass zwei Wochen lang sozusagen die Reichswehr da nichts zu sagen hatte und dass sich da sozusagen so eine Art Gegenland entwickelt hat, wo eben versucht wurde, die Novemberrevolution weiterzutreiben. Aber die Kämpfe in Halle und woanders, die wurden eben beendet, ja, und dann waren war die Rote Ruhrarmee ganz allein im Ruhrgebiet und es wurden diese ganzen Freikorps und die Reichswehr und die SIPO, die wurden dann zusammengezogen und haben das Ruhrgebiet umstellt, teilweise auch illegal, weil es eben ja entmilitarisiert sein sollte. Und die waren dann ziemlich alleine und es kam dann ja zu Verhandlungen. Da haben wir noch den Karl Severing, den Staatskommissar, der das sehr geschickt gemacht hat, der auch ganz klar gesagt hat, ihm geht es um die Spaltung dieser Bewegung. Und da gibt es dieses Bielefelder Abkommen, das ja zum Teil gar nicht schlecht war, wenn es umgesetzt worden wäre. Aber große Teile eben sowohl der Reichswehr, also die Reichswehr überhaupt nicht, und große Teile eben der Roten Ruhrarmee und auch der Teile der Kommunisten und so weiter, die haben da gar nicht mitverhandelt. Und auch die Regierung war eigentlich nicht bereit, dieses Abkommen einzuhalten. Ja. Und dann in dem Moment wurde immer weiter der Ring geschlossen um das Ruhrgebiet. Und dann gab es nochmal ein Abkommen in Münster. Man muss natürlich dazu auch sagen, also die Rote Ruhrarmee war jetzt nicht so zentral organisiert wie die Rote Armee in Russland, sondern die hatte verschiedene Zentren, USPD, KPD und eben auch andere Führer, die da mitgespielt haben. Also es gab keine zentrale Leitung. Ja. Und es gab im Westen natürlich gab es sehr radikale Vertreter. Die wollten da weiterkämpfen und dann gab es eine große Bewegung, die gesagt hat, das Bielefelder Abkommen, das ist gut, ja, und das wollen wir umsetzen. Aber es kam eben nicht mehr dazu, weil was die Regierung da an Ultimaten und vor allen Dingen dann dieser General Watter gestellt hat, das war eigentlich gar nicht mehr zu erfüllen. Ja. Und dann ist die Reichswehr und die Freikorps sind da rein. Und wie gesagt, das habe ich mit Erstaunen festgestellt bei meinen Recherchen, dass das zwischen 80% und 90% tatsächlich die Putschisten waren und nicht die republikanische Reichswehr.
Ja. Ja, das ist ein komplexes Verhältnis, das ich gern auch nochmal so ein bisschen beleuchten würde, bevor wir auch nach Halle zurückkehren und uns dort nochmal die Geschehnisse gegen Ende dann anschauen. Die Frage an Bernd auch nochmal. Es scheint ja so zwei Phasen zu geben. Die erste Phase ist, die sozusagen die rechten Militärs versuchen zu putschen und die Regierung und alle Arbeiterorganisationen rufen auf zum Generalstreik. Dann sozusagen ist klar, der Putsch kann nicht durchhalten und er scheitert. Und dann gehen die Kämpfe weiter und sozusagen die Putschisten werden der Regierung wieder unterstellt. Und da gibt es ja noch Auseinandersetzungen. Ich war mir nicht immer so sicher, ob das sozusagen so ein Wechselspiel ist, weil ja die Regierung die weitergehenden Kämpfe niederschlagen lässt, zum Teil von denselben Leuten, die geputscht haben. Was ist das für ein Verhältnis, für eine Dynamik?
Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen komplex, aber ich versuche es mal darzustellen. Es gibt im ersten Moment schon, als dieser Generalstreik losbricht, an einigen Orten auch Putschisten, die militärisch geschlagen werden. Das sind ganz wenige Beispiele. Gera zum Beispiel wäre so ein Punkt, wo tatsächlich sich die Leute selbst ermächtigen, das Rathaus stürmen und die Putschisten tatsächlich militärisch schlagen. Das sind aber Ausnahmeerscheinungen. Die Kämpfe fangen eigentlich alle erst an, als dies zusammenbricht. Es gibt vorher schon so, wo Militär in Menschenmengen schießt, aber bis die Leute sich da Waffen organisiert haben, dauert offensichtlich ein Moment und dann geht das los. Ich würde auch diese militärischen Kämpfe, es liest sich zwar ganz schön manchmal so heroisch im Geschichtsbuch, auch nicht so politisch überbewerten. Meines Erachtens haben diese verschiedenen Armeeeinheiten, Milizen, wie auch immer, realistisch gesehen gar keine Chance irgendwie die Macht an sich zu reißen. Sie können das punktuell, sie können den Putsch verhindern, sie können punktuell vielleicht mal was setzen, aber langfristig wäre das nicht möglich. Und es ist auch von der Masse der Leute ja nicht möglich. Es gibt da ein Beispiel, das ich kurz anmerken möchte, wo es ein bisschen anders verläuft. In Chemnitz zum Beispiel ist ja Heckert und Brandtl, das sind die Chefs da von der KPD zu der Zeit. Die bewaffnen auch die Leute sofort und im Grunde genommen ist Chemnitz relativ, also schon am ersten Tag in der Hand der Putschgegner und die KPD hat da ein gutes Standing, weil Brandtl und Heckert sich nie um die großen Linien kümmern und eher so ihr eigenes Ding machen. Und die machen sofort Wahlen in den Betrieben, weil die Theorie ist, wir wollen ja nicht mit einer parlamentarischen Wahl an die Macht, sondern wollen die Betriebe übernehmen, fast schon syndikalistisch. Ist nicht syndikalistisch, ist marxistisch, aber so. Also die Arbeiter sollen das machen. Und dann wählen die Arbeiter in den Betrieben diese Räte und die Mehrheit hat die SPD bei diesen Wahlen. Also da sagen sie dann, oh ja, die wären noch nicht so reif für die Aktion und so weiter. Also da, ich will nur mal, das war ein Beispiel, wo es tatsächlich, wo sie es umsetzen können, wo sie zeigt, die Masse der Leute folgt den radikalen Parolen nicht. Das muss vielleicht immer im Hinterkopf eine Rolle spielen. Die Regierung hat das Problem, dass sie ja jetzt am 17., wo jetzt der Putsch zusammenbricht, diese ganzen Truppen da einsammeln muss. Und deswegen werden die wieder unter den Befehl gestellt der Reichsgeneralität, der General Segt und so weiter, die der Oberbefehlshaber dann ist. Und die werden sofort eingesetzt gegen die jetzt hier und da aufflammenden Kämpfe. Auch im Umfeld von Berlin kann man das in Anführungszeichen sehr schön und sehr drastisch darstellen. Zum Beispiel in Spandau ist das so. Spandau sage ich in Spandau auch, aber Köpenick wollte ich sagen. In Köpenick ist es so, dass dann dort eine Truppe einmarschiert, am 20. mit einem Hakenkreuz am Stahlhelm ist. Also die hat sich praktisch, die jetzt hat geputscht, übernimmt dann, wird dann von der Regierung übernommen und die marschieren dann unter dem Befehl der Regierung auch da ein und erschießen dann auch Leute standrechtlich und so weiter und so fort. Das ist also direkt ineinander übergehend und zwar einfach aus der Überlegung heraus. Das könnte man übrigens auch so ähnlich in Halle dann sehen, dass die Regierung sagt, wir haben zu wenig Soldaten, um dieser Lage Herr zu werden und deswegen müssen wir jetzt alle Soldaten, die wir irgendwie unter Befehl stellen können, einsammeln. Und Erhard stellt sich sofort, also der Oberputschist da von der Marinebrigade stellt sich unter den Befehl von Segt. Und Segt sagt, solange sie unter meinem Befehl kämpfen, sind sie straffrei und wird nicht gegen sie vorgegangen.
Dann würde ich an dieser Stelle auch noch mal Klaus fragen, was die Rolle der SPD da betrifft, weil in den vorherigen Auseinandersetzungen im Zuge der Novemberrevolution hat man das ja gesehen, dass die SPD-Spitze sozusagen ja überall da einschreitet, wo es tatsächlich sozusagen ja über bürgerliche Republik hinausgeht und wo es die Sozialisierungsbestrebung gibt, wo es Streikgeschehen und Selbstbewaffnung gibt und da aber ja sozusagen zu großen Teilen auch sozusagen gegen die eigene Basis vorgeht. Ist das hier 1920 wieder so? Wiederholt sich dieses Wechselspiel, was die SPD da immer spielt?
Ja, ich wollte nur noch mal kurz darauf eingehen. Der Bernd hat recht. Militärisch war das, rein militärisch war das nicht zu gewinnen, diese Geschichte. Aber es hat ja auch eine Bewegung gegeben in der Hauptstadt. Und da war ja die große Stunde von Karl Legien, ja, der also dann vorgeschlagen hat, als die Regierung noch in Stuttgart saß, wir machen jetzt eine reine Arbeiterregierung. Ob das so ernst gemeint war, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall gab es dieses Angebot an die USPD und die USPD lehnt es erstmal ab. Ja. Das ist auch so ein Moment, wo man auch mal sozusagen der USPD da Verantwortung zuschieben muss, dass die in entscheidenden Momenten sich immer zurückgezogen haben oder nicht mitgemacht haben. Ja. Das war also nicht nur die SPD. Natürlich war die SPD-Führung, als sie dann zurück war, war natürlich dagegen, dass dann die USPD nochmal mitmacht, ja, oder sogar die KPD vielleicht, die ja noch eine marginale Rolle gespielt hat in Berlin. Also da wäre sozusagen eine Chance gewesen, wenn der Generalstreik weitergegangen wäre, wenn es eine Arbeiterregierung gegeben hätte, dann hätte meines Erachtens diese Reichswehr, diese Putschisten hätten keine Chance gehabt. Ja? Und dann hätte man auch, was auch Legien übrigens vorgeschlagen hat, die Verfassung ändern können und hätte da Elemente reinnehmen können, einer Räteherrschaft oder Betriebsräte, denen hätte man auch mehr geben können. Wie gesagt, das wollte alles Ebert und die SPD-Spitze nicht. Es wurden ein paar Leute ausgetauscht. Noske musste gehen, auch der Minister Schiffer musste gehen, Heine musste gehen in der preußischen Regierung. Aber im Wesentlichen wurden nicht mal die ausgehandelten Bedingungen, die also die Gewerkschaften mit ihnen ausgehandelt hatte, die wurden eigentlich nicht erfüllt, die wurden einfach ausgesessen. Ja. Und das ist für mich auch so ein Punkt, ja, dass die also in gleicherweise wieder weitergewurstelt haben, ja, und mit den gleichen Militärs wieder zusammengearbeitet haben, ja, und da nicht einen Moment dran gedacht haben, dass man es vielleicht mal ein bisschen anders machen könnte, ja. Also das ist für mich eine ziemlich üble Geschichte.